Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Der Bundesrat will terroristische Internetseiten wirksamer bekämpfen, ohne neue Strafrechtsnormen. Der Preisüberwacher hat fast 300 Millionen Franken erspart bei Kabelfernsehen, SWB und Spitälern. Die Gotthardbahnlinie ist gegenwärtig unterbrochen. Im Tessin sind Wagen eines Intercities entgleist. Und in 100 Tagen beginnt die Neuro 08. Das Bundesamt für Verkehr hat zu organisieren, dass im Sommer dann Abertausende von Fußballbegeisterten ans Ziel ihrer Wünsche kommen und nicht ins Verkehrschaos. Und euer OK-Chef Martin Kallen sagt um 13 Uhr mit Blick aufs Ganze, wir sind bereit. In den verbleibenden 100 Tagen gibt's einfach noch 1000 kleine Dinge zu tun. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Christoph Studer.
Der Bundesrat will keine neuen Gesetzesbestimmungen im Kampf gegen die Kriminalität im Internet. Er will aber mehr Personal einsetzen, um elektronische Kommunikationsnetze zu überwachen. Dies geht aus einer Mitteilung des eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements hervor. Bundeshausredaktorin Katrin Hug.
Noch vor 3 Jahren wollte der Bundesrat die Internetprovider in die Verantwortung nehmen. Sie sollten strafrechtlich verfolgt werden, wenn sie die Verbreitung illegaler Inhalte wie Kinderpornografie oder Rassendiskriminierung nicht verhinderten oder bei der Justiz anzeigten. Davon will die Regierung nun nichts mehr wissen. Eine solche Lösung würde genau das Gegenteil bewirken, argumentiert sie. Die Provider würden durch zusätzliche Strafnormen von ihrer Verantwortlichkeit weitgehend entlastet. Zudem würde eine solche Regelung von der technologischen Entwicklung in kurzer Zeit überholt. Gleichzeitig möchte der Bundesrat aber zusätzliches Personal einstellen, um gewaltextremistische Internetseiten überwachen zu können. Justizministerin Evelyn Widmer-Schlumpf will die Entscheidungen am Nachmittag vor den Medien erläutern.
Auf 290 Millionen Franken beziffert Preisüberwacher Rudolf Strahm den Betrag, den er der Allgemeinheit im letzten Jahr eingespart hat. Besonders beim Kabelfernsehen, bei der SBB und bei Spitälern habe er eingegriffen und dafür gesorgt, dass die Preise gesunken seien, bilanziert Strahm in seinem Jahresbericht. Er wirft Bundespräsident Guschbach vor, bei den Medikamentenpreisen versagt zu haben. Bei diesen seien letztes Jahr erneut Mehrkosten von rund 300 Millionen Franken entstanden. Für das laufende Jahr stehen auf der Agenda des Preisüberwachers die Spitaltarife, die Preise von Implantaten, die Tarife im Telekombereich und Tarife der Post. In der Schweiz hat die Zahl der Erwerbstätigen letztes Jahr noch einmal um 2,5% zugenommen. Das Bundesamt für Statistik meldet 4.450.000 Arbeitnehmerinnen und Nehmer. Es ist das 8. Mal hintereinander, dass die Zahl der Erwerbstätigen in einem Jahr um mehr als 2% zunimmt. Die Zahl ausländischer Arbeitnehmer nahm letztes Jahr um 4,4% zu, jene der Schweizer um 1,9%. Der Bundesrat verurteilt die verbalen Angriffe, welche SVP-Führungspersonen gegen die SVP-Mitglieder im Bundesrat gerichtet haben. Die Landesregierung zeige sich solidarisch mit Evelyn Widmer-Schlumpf und Kollege Samuel Schmid und sie bedauere die Zersetzung des politischen Klimas, sagte Bundesratssprecher Oswald Sick. Der abtretende SVP-Präsident Ueli Maurer hatte die beiden SVP-Bundesräte in der Neuen Luzerner Zeitung mit einem Blinddarm verglichen. Und im Schweizer Fernsehen hatte Maurer Verteidigungsminister Schmid als so gut wie klinisch tot bezeichnet. Hans-Ulrich Begler soll neuer Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbandes SGV werden. Der Vorstand des SGV schlägt Bigler als Nachfolger für den jetzigen Direktor Pierre Triponet vor. Der Vorstand habe Bigler aus einem Bewerberfeld von 55 Kandidaten ausgewählt, teilt der Gewerbeverband mit. Die Wahl des Direktors werde Ende März die Schweizerische Gewerbekammer vornehmen, das Parlament des Verbandes. Der freisinnige Hans-Ulrich Bigler, zurzeit Direktor der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie, sei ein erfahrener Verbandsmanager mit einer überzeugenden bürgerlichen Haltung. Der Industriekonzern Sulze hat Gewinn und Umsatz auch letztes Jahr gesteigert, zum vierten Mal hintereinander. Der Gewinn stieg um 28% auf 284 Millionen Franken. Der Umsatz wuchs um 21% auf 3,5 Milliarden. Eine starke Gewinneinbuße musste hingegen der Lift- und Rolltreppenhersteller Schindler hinnehmen. Dies, weil die Europäische Union gegen den Konzern eine Kartellstrafe von fast 300 Millionen Franken verhängt hatte. Der Reingewinn beträgt 278 Millionen Franken, das ist nur noch die Hälfte des Gewinns vom Vorjahr. Der Umsatz von Schindler stieg um einen Viertel auf fast 14 Milliarden. Die Gotthard-Bahnlinie ist für unbestimmte Zeit unterbrochen. Der Grund: bei Lavorgo im Tessin sind zwei Wagen eines Intercity-Zugs entgleist, wie die SBB mitteilt. Die Wagen seien nach einem Signalhalt beim Anfahren aus den Schienen gesprungen. Nach Angaben der Tessiner Kantonspolizei wurde eine Person leicht verletzt. Die Fahrgäste werden im Tessin mit Bussen befördert. Der Verkehr mit Italien wird über die Lötschberg-Linie umgeleitet. An der gleichen Stelle war bereits vor zwei Wochen ein Interregio-Zug entgleist. Der FC Thun hat unter dem öffentlichen Druck vier seiner Spieler suspendiert. Dies, weil sie wegen sexueller Handlungen mit einem 15-jährigen Mädchen angeklagt sind. Rechtlich sei der Entscheid heikel, da für die betroffenen Spieler die Unschuldsvermutung gelte, betont der FC Thun. Die Spieler würden ab sofort vom Trainings- und Spielbetrieb ausgeschlossen.
Preisüberwacher Strahm bilanziert also sein Arbeitsjahr und er warnt, die Massnahmen gegen teure Medikamente seien wirkungslos. In der UBS-Generalversammlung wurde die UBS-Führung gestern mehrheitlich gestützt. Der sogenannte Rechtsweg danach ist wenig wahrscheinlich. In Deutschland geht die Arbeitslosigkeit weiter zurück, aber neue Massenentlassungen überschatten die Entwicklung. Im Nordirak geht die türkische Armee gegen Kurdenrebellen vor und wird international zunehmend kritisiert. Im spanischen Wahlkampf werden aktuelle Ängste thematisiert und die unbewältigte Vergangenheit. Und noch 100 Tage bis zur Euro. Viele haben bis dahin noch vieles zu tun, sagt OK-Chef Martin Kallen im Tagesgespräch. Aber im Prinzip ist alles bereit. Auch im Bundesamt für Verkehr, das sich auf den Ansturm von vielen tausend Gästen und Besuchern in Schweizer Städten und Stadien vorzubereiten hatte. Die neuesten Zahlen des Preisüberwachers zeigen, die Preise für Medikamente explodieren förmlich. Noch vor kurzem hat der Gesundheitsminister Pascal Couchepin seine Maßnahmen gegen teure Medikamente als großen Erfolg verkauft. Tatsächlich konnte die Kostensteigerung im vorletzten Jahr gebremst werden. Jetzt aber zeigt sich, die Wirkung der Maßnahmen ist verpufft. Der abtretende Preisüberwacher Rudolf Strahm nimmt kein Blatt vor den Mund. Die Pharmalobby, die Politik, die Ärzte und die Versandapotheken, sie alle seien schuld an dieser Entwicklung. Aus dem Bundeshaupt Philipp Burkhardt.
Ärgerlich sei diese Entwicklung. Die Politik habe versagt. Gesundheitsminister Pascal Couchepin höre dem Vertreter der Pharmalobby offenbar lieber zu als dem Preisüberwacher. Rudolf Strahm gebraucht harte Worte, wenn es um die Preisentwicklung auf dem Medikamentenmarkt geht. Ernüchtert stellt er fest:
Die bisherigen Maßnahmen wirkten einfach nur kurzfristig und einmalig und nicht dauernd.
Im letzten Jahr seien die Umsätze allein bei den kassenpflichtigen Medikamenten wieder um ganze 300 Millionen Franken angestiegen, auf einen neuen Rekordwert. Was er immer befürchtet habe, sei eingetreten. Die Pharmafirmen würden die Maßnahmen aus dem Departement Couchepin einfach unterlaufen.
Indem sie Medikamente zurückziehen, billige, alte Medikamente und neue, teure auf den Markt drücken.
Das sei nicht nur für die Patientinnen und Patienten ärgerlich, sagt der Preisüberwacher. Das tue ihm auch aus einem ganz anderen Grund weh.
Wenn ich sehe, wie zum Beispiel in den Spitälern beim Personal gespart werden muss, 300 Millionen Franken bei den Medikamenten entspricht 3000 Stellen in Spitälern. Da helfen wir ja mit, bei den Spitälern die Kosten zu drücken. Dann muss man schon fragen, ob wir da nicht in einer schiefen Optik sind.
Aber nicht nur die Pharma-Lobby, auch die Ärzte, die selber Medikamente abgeben, nimmt Preisüberwacher Strahm ins Visier. Er habe festgestellt, dass sie immer mehr Medikamente absetzten. So sei der Zuwachs bei den sogenannten selbstdispensierenden Ärzten in den letzten 7 Jahren gerade 3-mal so groß gewesen wie bei den Apotheken, die im Übrigen viel höhere Lagerkosten hätten. Und auch bei den Versandapotheken ist Strahm auf fragwürdige Praktiken gestoßen, vor allem bei der Ärzteapotheke zur Rose. Sie verschickt Medikamente, die Ärzte ihren Patienten verschrieben haben, und belohnt sie dafür.
Jetzt wird das sogar in Form von Aktienanteilen oder Aktienzahlungen gemacht. Der Arzt hat also einen Anreiz, möglichst viel über die Apotheke zur Rose zu verschreiben. Obschon er selber für seine Verschreibungsarbeit auch entschädigt ist. Und das ist zumindest unsittlich.
Deshalb hat der Preisüberwacher dem Bundesamt für Gesundheit ein fertiges neues Tarifmodell unterbreitet, das für mehr Wettbewerb sorgen soll.
Wir fordern, dass jetzt für jeden Kanal, also Apotheken, Versandapotheken, Ärzte, Spitäler, je die Margen neu kalkuliert werden, dass nicht so große Anreize bestehen, immer mehr Medikamente zu verkaufen oder abzugeben.
Rudolf Strahm muss zwar diesen Sommer aus Altersgründen zurücktreten, aber er will offenbar bis zum letzten Tag hartnäckig für tiefere Preise bei den Medikamenten kämpfen.
Was das also? Eine Mehrheit der UBS-Aktionärinnen und Aktionäre hat gestern an der emotionsgeladenen außerordentlichen Generalversammlung der Bankenführung den Rücken gestärkt und in deren Sinn abgestimmt. Wer die UBS jetzt noch wegen ihres Umgangs mit risikoreichen Krediten im US-Immobilienmarkt rechtlich belangen will, braucht nicht mehr nur gute Argumente, sondern vor allem auch viel Geld. Wirtschaftsredaktor Beat Zoltermann.
Die größte Gefahr für die UBS war schon gestern Abend gebannt. Kaum hatten die Aktionärinnen und Aktionäre an der außerordentlichen Generalversammlung nämlich Ja gesagt zur umstrittenen Kapitalerhöhung, ließ die Großbank ihren Handelsregistereintrag aktualisieren, wie ein UBS-Sprecher heute auf Anfrage bestätigt. Die Angaben zum Kapital der UBS sind damit auf dem neuesten Stand und dies verunmöglicht, dass ein unzufriedener Aktionär eine Handelsregistersperre verlangen kann, eine Maßnahme, die ohne größeren Aufwand hätte eingeleitet werden können. Jetzt bleibt nur noch eine spezielle Klage, deren Erfolgschancen schätzen Experten jedoch als sehr gering ein, juristisch, aber auch, weil eine Sicherheitsleistung in der Höhe eines 2- bis 3-stelligen Millionenbetrags zu leisten wäre. Noch unklar ist, wie es mit der Sonderprüfung weitergeht. Sie wurde zwar von der Generalversammlung abgelehnt, theoretisch könnte jedoch jeder UBS-Aktionär eine solche Prüfung auf dem Rechtsweg durchzusetzen versuchen. Die Anlagestiftung Ethos, die die Sonderprüfung an der GV verlangt hatte, hat sich bis jetzt noch nicht festgelegt, ob sie das tun will. In jedem Fall wäre es notwendig, dass der Kläger ein Aktienkapital im Nominalwert von 2 Millionen Franken auf seine Seite bringt. Zwar nicht unmöglich, aber sicher auch keine einfache Sache, meinen Experten. Schließlich ist noch offen, ob zu den Klagen, die der UBS in den USA bereits ins Haus stehen oder zumindest angedroht worden sind, noch weitere hinzukommen werden. Und ob auch die Schweizer Strafverfolgungsbehörden wegen des 21 Milliarden Franken Abschreibers aktiv werden. Bei den Staatsanwaltschaften in Zürich und Basel-Stadt heißt es, man beobachte die Sache, habe aber noch keine eigene Voruntersuchung eröffnet. Dies wohl auch deshalb, weil bereits die Eidgenössische Bankenkommission EBK den Riesenabschreiber unter die Lupe nimmt. Würde die EBK dabei Ungereimtheiten entdecken, müsste sie diese den Strafverfolgungsbehörden melden. Dass der UBS neben einer strafrechtlichen obendrein auch noch eine zivilrechtliche Verantwortlichkeitsklage drohen könnte, schließen Experten hingegen schon jetzt praktisch aus. Dies, weil eine Sicherheitsleistung in der Höhe des Streitwerts hinterlegt werden müsste, also 21 Milliarden Franken. Das heißt, wer hier klagen will, muss schon fast selber eine Bank sein.
Die gute Nachricht zuerst: In Deutschland gibt es erneut weniger Arbeitslose. Die Quote ist witterungsbedingt stärker gesunken als erwartet. Insgesamt sind in Deutschland jetzt etwa 3,6 Millionen Menschen ohne Jobs. Vor einem Jahr waren es noch 4,2 Millionen. Auf der anderen Seite aber geht der Stellenabbau weiter. So haben in den letzten Tagen unter anderem Nokia, Siemens, BMW und Henkel angekündigt, dass sie Tausende von Arbeitsplätzen streichen wollen. Ankündigungen, die für viel Unmut und Widerstand sorgen. Aus Berlin Ursula Hürzel.
Deutschland ist wieder im Kommen. Diese Botschaft verkündet Bundeskanzlerin Merkel nun schon seit Monaten. Und tatsächlich stimmt sie auch. Zumindest ein Stück weit. Die gesunkenen Arbeitslosenzahlen von heute sind ein Beleg dafür. Und die Stimmung bei den Arbeitgebern ist gut. Sie melden volle Auftragsbücher und trotz abschwächender Konjunktur satte Gewinne. Manchen Konzernen reicht das aber nicht. Sie wollen mehr, wie das kürzlich der Personalchef von BMW, Ernst Baumann, offen zugab.
Rendite ist eine zwingende Voraussetzung für nachhaltige Beschäftigung. Das erklären wir unseren Mitarbeitern. Das ist kein einfacher Weg, aber da geben wir uns viel Mühe.
Nur die Mühe allein fruchtet offensichtlich nicht. Denn gestern waren bei BMW trotzdem viele Arbeitnehmer außerordentlich empört, dass ihr Konzern nun plötzlich über 8000 Stellen streichen will, obwohl er im letzten Jahr Rekorde bei Gewinn und Umsatz einfuhr. So wie Ihnen geht es auch Ihren Kolleginnen und Kollegen bei Siemens, bei Henkel, bei EADS, bei der Telekom oder bei Nokia in Bochum. Überall wird abgebaut, verlieren Tausende von Arbeitnehmern ihre Stelle. Sei es, wie bei Siemens, weil die Manager wichtige technische Entwicklungen verschlafen haben, sei es, wie bei Henkel oder Nokia, die Konkurrenz mehr verdient und die Rendite deshalb steigen soll. Der Egoismus in den Chefetagen sei mittlerweile grenzen- und maßlos geworden, rief Berthold Huber von der Industriegewerkschaft Metall der Belegschaft von Nokia kürzlich auf einer Demonstration zu. Die Menschen in den Werkhallen seien ihnen offenbar völlig egal.
Und ich klage an einen Weltkonzern, der in einer ganzen Region verbrannte Erde hinterlässt. Und ich klage an einen Weltkonzern, der auch die Existenz der Beschäftigten bei Zulieferern, bei Einzelhändlern und im Handwerk zerstört, weil er seine Rendite ins Unermessliche steigern will.
Mittlerweile irritiert diese Entwicklung in den Großbetrieben auch die Politiker. So fürchten die Sozialdemokraten, dass die ständige Jagd nach der kurzfristigen Rendite letztlich den sozialen Frieden gefährdet. Sie möchten deshalb, dass Manager künftig seltener mit Aktienoptionen bezahlt werden, damit sie weniger nach dem Börsenkurs schielen. Die CDU hat ein anderes Rezept. Sie ruft die Unternehmen dazu auf, statt Leute zu entlassen, sie angesichts des Fachkräftemangels weiter zu qualifizieren. Nur die Unternehmerverbände beruhigen. Entlassungen habe es in der Industriegesellschaft immer gegeben, sagte der Sprecher der deutschen Wirtschaft. Denn kaum würden irgendwo Stellen gestrichen, entstünden anderswo wieder neue. In Deutschland scheint das tatsächlich auch zu stimmen. Wie die Bundesagentur für Arbeit heute bekannt gab, sind im letzten Jahr 700.000 Stellen neu geschaffen worden. Für die jetzt entlassenen Arbeitnehmer besteht so zumindest die Hoffnung, dass sie bald wieder einen neuen Job finden.
In einer Nacht- und Nebelaktion rückten vor einer Woche türkische Streitkräfte über die Grenze in nordirakisches Gebiet ein und nahmen Stellungen der kurdischen Rebellen unter Beschuss. Neben Bodentruppen sind auch Panzer, Kampfflugzeuge und Helikopter im Einsatz. International gerät der Alleingang der Türken zunehmend in die Kritik. Werner van Gent.
Staatspräsident Abdullah Gül legte gestern die Stoßrichtung fest. Die Türkei wollen den Sumpf im Norden Iraks trockenlegen. Heute berichtet die armeenahe Massenzeitung Hürriyet, in der vergangenen Nacht sei es im nordirakischen Gebirge zu den heftigsten Kämpfen seit Beginn der Operation gekommen. Täglich melden die türkischen Medien neue Todeszahlen auf Seite der PKK-Guerillas. Bereits seien Hunderte von Terroristen getötet worden, hieß es. Bei so viel Euphorie bleibt aber eine Frage unbeantwortet. Wie lange soll die Winteroffensive noch dauern? Ministerpräsident Tayyip Erdogan will sich da nicht festlegen. Ziel, Zweck und Umfang dieser Aktion seien festgelegt. Alle grenzüberschreitenden Aktionen der türkischen Streitkräfte hätten nur ein einziges Ziel, die Lager der Terrororganisation PKK. Für die Regierung in Bagdad reicht das aber nicht mehr aus. Sie wird zunehmend nervös angesichts der blutigen Kämpfe auf irakischem Territorium. Gestern bezeichnete der irakische Außenminister Hussein Zabari
die Besetzung durch türkische Truppen als völlig unakzeptabel. Darauf hatte Premier Erdogan diese Antwort parat. Die Türkei betrachte die Wahrung der territoriellen Integrität und der nationalen Einheit des Iraks als ihr primäres Anliegen. Doch auch die USA reagieren zunehmend nervös. Sie befürchten, dass die zeitlich unbegrenzten Operationen der türkischen Armee das letzte Stück Stabilität in Irak zerstören könnten. Aus diesem Grund wollte der amerikanische Verteidigungsminister Robert Gates in Ankara für ein baldiges Ende der türkischen Operationen werben. Doch heute Morgen zeigte er sich enttäuscht. Er habe von seinem türkischen Kollegen keine feste Zusicherung hinsichtlich der Dauer der Operationen erhalten. In einem Gespräch mit der BBC meinte Gates, die Türkei müsste auch über wirtschaftliche und über politische Maßnahmen nachdenken, weil sie das PKK-Problem nicht allein militärisch lösen könne. In Ankara sieht man dies momentan offenbar ganz anders. Über eine politische Lösung der Kurdenfrage wird nicht mehr gesprochen. Zuerst müsste die PKK besiegt werden, so offenbar die Zielsetzung. Doch der Frühling naht und dann dürfte die PKK wieder mobiler werden. Insofern wiederholt sich die Geschichte, denn schon oft wurde die PKK militärisch schwer in Mitleidenschaft gezogen, ihren Rückhalt in einem Teil der Bevölkerung im Südosten hat sie dadurch aber nie verloren, im Gegenteil. Und da hört sich der Aufruf der PKK, in den Städten der Türkei Rache für die getöteten Kämpfer zu üben, nicht sonderlich beruhigend an.
Versprechen, Schuldzuweisungen, wortreiche Fernsehduelle und Strahlemänner. In Spanien ist Wahlkampf in diesen Tagen. Am 9. März wird ein neues Parlament gewählt. Der sozialistische Regierungschef Zapatero hat laut Prognosen einen schweren Stand gegen die Rechtsopposition. Sie profitiert von aufkommenden Krisenängsten, aber auch von Zapateros umstrittener Leistungsbilanz. Neben dem missglückten Friedensprozess im Baskenland erregt auch die unbewältigte Vergangenheit die Gemüter. Soll die dunkle Zeit der Franco-Diktatur aufgearbeitet werden oder nicht? Die Frage spaltet die spanische Gesellschaft. Iberien-Korrespondent Alexander Gschwind schildert es am Beispiel eines kleinen Dorfes in der Rioja.
Vor den Toren eines kleinen Weindorfes in der Rioja hebt ein Bagger eine riesige Grube aus. Aus den Erdhaufen tragen Studenten und Forscher der Autonomen Universität Barcelona Knochenteile, manchmal ganze Skelette und menschliche Schädel zusammen. Wie vielerorts in Spanien wird hier ein Massengrab aus Bürgerkriegs- und Diktaturzeiten freigelegt. Was vor Jahren mit Spenden privater Bürgerinitiativen begann, wird neuerdings vom Staat mit Steuergeldern unterstützt. Letzten Herbst verabschiedet das Madrider Parlament das Gesetz zur geschichtlichen Wiedergutmachung, dank dem das schwärzeste Kapitel der spanischen Zeitgeschichte nun endlich aufgearbeitet wird. Die Grabungen lösen böse Erinnerungen aus. Eine alte Frau verfolgt das Treiben in der Grube unter Tränen, beginnt zu erzählen, wie sie als Kind Zeugin einer Erschießung republikanischer Freischärler durch ein frankistisches Kommando wurde. Ich rannte nach Hause und konnte meiner Mutter nicht erklären, was ich gesehen hatte. Die Worte blieben mir im Halse stecken. Da lagen nur noch Beine, Arme und gekrümmte Körper durcheinander, alles voller Blut. Ich habe das Bild bis heute nicht löschen können, nach fast 70 Jahren. Auch in der Mittagspause beherrscht das makabre Schauspiel die Gespräche. Der Landbesitzer ist erleichtert, dass seine Parzelle endlich von ihrem Fluch befreit wird. Sonst heilen diese Wunden nie mehr, meint er erregt.
Eso no es una herida que tú te hagas y que se abre y se cierra. Eso es un trauma que tienen las personas dentro desde niños. Lo han cogido por el miedo.
Und fügt dann etwas verlegen hinzu. Alle sprachen bloß vom Totenacker. Niemand wollte ihn haben. Und ich hätte auch selbst nie gewagt, hier zu bauen.
Tierra de los Muertos le llamaba. Yo desde luego, si tuviera que comprar un terreno, no compraría un terreno donde se cae una fosa.
Trotzdem wirft ein Lastwagenfahrer ein, meinen viele, wir sollten die Toten ruhen lassen, wo sie liegen.
Algunos incluso me lo comentaban, dije, es lo que tenéis que dejarlo donde está, esos 70 años ya, no sé qué, hombre.
Pero... Bürgermeister Diego Valverde gibt zu, dass die Grabungen für Spannungen sorgen im Dorf. Die Rechten ärgern sich gewaltig und auch andere möchten nicht mehr an all das Grauen erinnert werden.
Siempre el refrescar la memoria en cosas tan dramáticas, evidentemente levantan poder. Había un sector que no quería que esto se moviera, evidentemente.
Im Stammlokal der Franco-Nostalgiker herrscht jedenfalls dicke Luft. Und an der Theke wird verächtlich gelästert über die Grabungen.
Si se remueve la porquería, huele.
Wenn in der Scheiße gerührt wird, stinkt's eben, verkündet einer der Zechbrüder. Und sein Tischnachbar brummt, die roten Teufel liegen da, wo sie hingehören.
Alexander Gschwind. Spaniens unbewältigte Vergangenheit ist auch Thema der Sendung International am Samstag nach den 9 Uhr Nachrichten auf DRS2 oder am Sonntag nach dem Echo der Zeit um 18.30 Uhr auf DRS1. In genau 100 Tagen pfeift der Schiedsrichter um 18 Uhr die erste Partie an der Euro 08 in der Schweiz an. Aber Tausende von Menschen werden in verschiedenen Schweizer Städten die Spiele vor Großleinwänden verfolgen. Ausländische Fußballfans werden ins Land strömen. Dieser Ansturm von Fußballbegeisterten wird auf den Bahnhöfen und auf den Straßen zu Problemen führen. Das ist klar fürs Bundesamt für Verkehr. Und man hat Maßnahmen erarbeitet. Alexander Sauter.
Es sind enorme Zahlen. Zwischen 70.000 bis 150.000 Fußballfans werden pro Spieltag in den Austragungsorten erwartet. Damit in- und ausländische Fußballbegeisterte den Weg ins Stadion oder zu den Public-Viewing-Plätzen finden, wird die Schweiz in einer bislang nie dagewesenen Aktion beschildert. 4.500 neu aufgestellte Verkehrsschilder sollen die Besucherströme lenken, sagt Thomas Berner, Projektleiter beim Bundesamt für Verkehr.
Wir haben ein spezielles Signalisationskonzept. Die Signale werden mit dem Turnierlogo klar erkenntlich sein und sollen eigentlich dem Gast die eurospezifischen Wege in den Städten weisen.
Damit die Euro 08 nicht zum Verkehrskollaps führt, setzen die Organisatoren auf den öffentlichen Verkehr. 2.500 Extrazüge setzen die SBB während den 3 Wochen im Juni ein. Von den jeweiligen Hauptbahnhöfen der Städte aus sollen die Fans dann aber zu Fuß ins Stadion.
Wir rechnen so halbe Stunde Fußzeit und die Erfahrung der WM in Deutschland hat gezeigt, dass die Leute ja früh anreisen. Dieser Marsch zum Stadion, das ist ein Erlebnis, der zum ganzen Turniererlebnis gehört und das versuchen wir bewusst zu nutzen, um den städtischen öffentlichen Verkehr zu entlasten und aber auch den Leuten ein Erlebnis zu bieten.
Der Fußmarsch sei zur Bewältigung der Besucherströme nötig, sagt Projektleiter Thomas Berner. Obwohl zum Beispiel in Genf der Bahnhof direkt beim Stadion liegt, wird dieser für die Euro 08 geschlossen.
Zu nah ist nicht gut, weil in kürzester Zeit dann sehr viele Leute aus dem Stadion auf den Perrons der Bahnhöfe sind und abtransportiert werden müssen. Das gibt dort ein Gedränge. Und weiter haben wir bei der Euro die Spezialität, dass es Sicherheitsringe um die Stadien gibt, die halt auch ihren Platz brauchen und dann je nachdem eben Bahnhöfe, die ganz neben dem Stadion sind, nicht genutzt werden können.
Doch nicht alle reisen mit dem Zug an. Pro Spieltag werden auch bis zu 400 Reisecars mit Fußballfans erwartet.
Diese Parkflächen für Busse sind ein Problem, weil sie befestigt sein müssen. Also es geht nicht die grüne Wiese für Garparkplätze. Wir haben die zum Teil dezentral an den Siedlungsgrenzen der einzelnen Städte angeordnet, damit wir überhaupt diese Flächen haben.
Und auch das wissen die Verkehrsplaner. Die Besucher werden auch mit dem privaten Auto anreisen. Auf den Autobahnen werden deshalb die Baustellen für den Fußballanlass weggeräumt, damit jede Strecke zweispurig befahrbar ist. Alleine in Bern sind 35.000 holländische Fans angekündigt, die, so wird zumindest erwartet, auch mit Wohnmobilen anreisen könnten.
Vor allem auch die Autobahnraststätten sind ein Thema. Dort wollen wir möglichst eben verhindern, dass man dort diese Wohnmobile abstellt. Also es braucht dann spezielle Plätze, die man auch anbietet, um diese Wohnmobile eben nicht in der Stadt zu haben.
Sagt Thomas Berner vom Bundesamt für Verkehr. Trotz aller Organisation, es wird im Juni zu Staus und Wartezeiten kommen. Auch für Nicht-Fußballbegeisterte.